Ja, ich schließe mich natürlich auch allen Danksagungen an und führe es jetzt im Einzelnen nicht mehr aus. Ich gehe aus von dem Titel dieser Ausstellung und dieses Objekts, über das wir hier sprechen, und zwar eigentlich in seinen Einzelteilen sprechen und nicht als Ganzes. Im Deutschen hat das Wort Einstellung eine doppelte Bedeutung. Erstens, im technischen Sinne bezeichnet sie die durch keinen Schnitt unterbrochene Aufnahme der Kamera, die eingestellt wird, um eine bestimmte Perspektive auf etwas zu filmen. Dazu gehört die Einrichtung des Sets durch Licht, Fahrschienen für die Kamera etc., die Wahl der optischen Linsen und vieles mehr. Der Raum, die Location, wird eingerichtet im doppelten Sinne des Wortes. Einrichtung für Möblieren, aber auch für etwas passend machen. Zum Beispiel, können Sie diesen Termin für mich einrichten? Eingerichtet wird auch die Kamera. Sie wird mit Objektiven möbliert und auf das Set hin eingerichtet. Wenn sie eingerichtet ist, liegen die technischen Bedingungen für den Ausschnitt, die Schärfe etc. fest. Im Englischen nennt man eine Einstellung einen Shot, einen Schuss. Alles zielt also auf das fertige Bild, das aus einer Handlung hervorgeht. Zumindest im filmischen Bereich ist ein Shot Ergebnis einer Entscheidung. Im zweiten Sinne bezeichnet die Einstellung eine Haltung, in der man sich auf etwas hin in der Welt perspektiviert. Die Einstellung als Haltung ist mit Werten verbunden. Sie kann zynisch, sentimental, zweckrational, liebend, hassend etc. sein. Wenn man als filmästhetisches Programm postuliert, dass die Einstellung die Einstellung ist, dann sagt man damit, dass in der Perspektive auf die Welt, die die Kamera bei ihrer Einrichtung aufzieht, eine Einstellung im Sinne einer Haltung steckt. Was wie gezeigt wird, ist eine Entscheidung, welche Perspektive ich wie auf die Welt einnehme, die ich zeigen möchte. Im Englischen würde das Wortspiel mit den beiden Bedeutungen von Einstellung nicht ganz aufgehen. A shot is a shot, verkürzt die wertgebende Dimension. A shot is an attitude, ist eine Aussage ohne Wortspiel. Wie stark, könnte man sich fragen, ist der Anteil des Spielerischen am Wortspiel? Eine Einstellung ist eine Einstellung, und ich glaube, dieses Wortspiel liegt dem Titel dieser Ausstellung zugrunde. Und ist es jenseits dieses Wortspiels, B, eine buchstäbliche ethische Maxime der politischen Ästhetik des Films? In diesem Fall würde das bedeuten, dass sich in der Einstellung Shot eine Werthaltung ausdrückt. Wenn man das Spiel betont, dann kann man die Arbeit, eine Einstellung zur Arbeit oder eine Einstellung zur Arbeit, das ist das Wortspiel, von Antje Ehrmann und Harun Farocki als eine Spielanordnung auffassen, deren Regelvorgabe für die Mitspieler ist, in einer einzigen Einstellung eine Perspektive auf Arbeit zu fixieren. Eine Spielanordnung, die im Sinne von B aber eine Selbstreflexion eingeschrieben bekommen hat. Es ist ein performatives Spiel, dessen Regel die Spieler bindet, weil die Einstellung eine zweistellige Relation eröffnet. Sie zeigt die Arbeit der anderen aus der Perspektive der eigenen. Thomas Elsässer hat diesen Aspekt in seinem Eröffnungsvortrag zu Recht besonders hervorgehoben mit dem langen Godard-Zitat, in dem Godard sich selbst als Filmarbeiter definiert. Eine Einstellung ist also eine Einstellung auf die Arbeit anderer und die zur eigenen Filmarbeit. Ich möchte diese Spielanleitung an drei Spieldurchgängen näher erläutern. Was sehen wir, wie sehen wir und wie wird die Arbeit vor und mit der Kamera in diesen drei Einstellungen bewertet? Ich fange an mit dem Film von Florencia Persia, Dry Cleaner, den wir jetzt auch schon sowohl in der Analyse von Isabel Loray, wie auch schon auf der Leinwand gesehen haben. Können wir das bitte zeigen? Im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die wir gesehen haben, zeigt dieser Film Arbeit nicht als arbeitsteilige, fordistische Fließbandimitation. Er zeigt im Grunde die Arbeit, die gemacht wird, gar nicht. Sie sieht man nur sozusagen über das Geräusch, ergänzt man das Bild und weiß, dass dieser Mann an einem von diesen Dampfbügelpressen steht, die er mechanisch bedient. Der Film zeigt das aber nicht, sondern was er zeigt, ist in der Tat, darauf hat Isabel Lohrer auch hingewiesen, den Blick dieses Mannes in die Kamera. Das heißt, der Film bleibt eigentlich in der ganzen Einstellung auf dem Gesicht dieses Mannes, der mit einem sehr merkwürdigen Blick den Film bestimmt. Insofern zeigt der Film, der diesen Blick des Mannes zeigt, eigentlich die Arbeit des Films, die als eine Erwartungshaltung in dem Ausdruck dieses Gesichts präsent ist. In dem Moment, wo die Kamera da ist, passiert was. Es wird eine Kommunikation aufgenommen, es wird sozusagen mit der Kamera kommuniziert und es bleibt für uns als Betrachter rätselhaft, was die Erwartung ist. Was ist in diesem Blick auf die Kamera für eine Einstellung zur Filmarbeit? In gewisser Weise kann man sagen, es bleibt ein skeptischer Blick. Es ist nicht der Blick, der von der Kamera erwartet, in Wert gesetzt zu werden als das interessante Bild. Es scheint mir eher ein Blick zu sein, der die Kamera eigentlich noch in einem ganz anderen, älteren Modell sieht, nämlich das sozusagen des Zeugen. Es kommt jemand zu Besuch, der schaut, was man da macht und man zeigt sozusagen sich diesem Besucher. Und dieser Besucher ist eigentlich diese Funktion der Kamera, die quasi stellvertretend für eine Person steht. Das ist ja ein sehr persönlicher Blick. Nun kann man sich überlegen, was eigentlich in diesem Blickgefüge dieses Films an wechselseitiger Perspektive auf Arbeit steckt. Von der Kameraseite her, also von der Filmarbeitsseite her, kann man sagen, wird die Arbeit nicht im Sinne einer handwerklichen Tätigkeit, die sich dadurch auszeichnet, dass man hinterher ein schönes Produkt hat, vorgeführt, sondern es geht eigentlich ganz auf, an diesen Ort gewesen zu sein. Das würde ich in der Tat das Zeugenmodell nennen, was in diesem quasi Aufrufen der Anerkennung in dem Blick eines anderen gesehen zu werden, sich, glaube ich, auch ganz gut zeigt. Ich gehe mal meine drei Filmbeispiele durch und versuche dann nochmal zu sagen, wo für mich da eigentlich eine Doppeldeutigkeit der Inwertsetzung stattfindet. Der zweite Film ist von Suresh Kumar, Knocking aus Bangalore. Können wir den kurz sehen?
Vamos, vamos, vamos.
diesem Film kann man davon ausgehen, dass die Inwertsetzung selbst zum Thema quasi des Films wird, weniger in dem Vorstellen einer Arbeit, sondern in diesem Zwischenspiel von Schrift und Handlung, dass dieses rätselhafte Klopfen in dem Moment, was sozusagen von sich aus schon eine Geste der Aufmerksamkeitserzeugung ist, die in einer bestimmten Rhythmisierung stattfindet, die man auch sagen könnte, es ist eine Art ästhetischer oder ästhetischer Inwertsetzung einer Tätigkeit, die im Grunde darin besteht, dass es um keine bezahlte Tätigkeit geht, sondern um eine Art Trinkgeld, also eine freiwillige Gabe geht, die hier an der öffentlichen Toilette eingefordert wird. Die Schrift sagt Free Toilet. Die Frau, die davor sitzt, bekommt sozusagen das Geld über etwas, was sie tut, was in dem Sinne keinerlei arbeitsrechtliche Dimension hat. Das Interessante ist, dass für mich das Interessante ist, dass um das als eine Tätigkeit, die einen Wert hat im ökonomischen Sinne, für die bezahlt wird, um die als eine solche ausüben zu können, muss in gewisser Weise mit dieser Art des ästhetischen Mehrwerts im Gestalt dieses rhythmischen Klopfens eine Aufmerksamkeit erzeugt werden, die die Kamera eigentlich auf eine doppelte Weise perspektiviert. Also zum einen zeigt sie ja aus der quasi im Rücken dieser Frau postiert, deren Tätigkeit, die in dem Klopfen besteht, aber eben auch in diesem Zurechtlegen von Geld, was auch wiederum eine rein kommunikative Interaktionsdimension hat, nämlich sozusagen an der Größe der Geldstücke sollen sozusagen diejenigen, die rauskommen, einen internen Wertmaßstab finden, wie viel erwartet wird, dass man gibt. Also ein äußerst komplexer Austausch eigentlich von einer körperlichen Rhythmusleistung in Geldstücke. Es ist einer der wenigen Filme, wo tatsächlich also diese Übersetzung in den Tauschwert stattfindet. Und hier sehr interessant, weil es im Grunde eben auf einer Ebene stattfindet, in der keine Ware produziert wird. Es ist sozusagen eine Geste, die jenseits der Warenzirkulation stattfindet. Man kann das jetzt natürlich interpretieren auf dem soziologischen Hintergrund von Dienstleistungen. Was mich hier aber interessiert, ist in der Tat, wie ist dieses Verhältnis von filmischer Inwertsetzung, das interessante Bild, das schöne Motiv, der gute Ton, also wie wird sozusagen diese Ebene vermittelt mit dem, was gezeigt wird. Insofern kann man davon ausgehen, dass hier um eine doppelte Inwertsetzung geht. Es geht sozusagen um die Inwertsetzung, die quasi vor der Kamera sich hier abspielt. Es geht aber auch über die Inwertsetzung, die mithilfe der Kamera stattfindet. Das, was sozusagen also das Bild besonders macht, aus anderen hervorhebt, wo sozusagen das Bild selber diese Dimension bekommt, etwas produzieren zu wollen, was einen Wert hat. Diese Doppeldeutigkeit, dass wir im Grunde, die wir schon bei der Einstellung hatten, wiederholt sich meiner Ansicht nach bei dieser Frage der Inwertsetzung, dass wir gleichzeitig die ökonomische Wertbestimmung haben, wie wird die Arbeit bewertet, wie wird die Ware bewertet, wie wird sich das sozusagen in den generalisierten Tauschmedium des Geldes repräsentieren lassen oder nicht. Das Ganze wird aber sozusagen durch diese ästhetische Dimension, dass wir gleichzeitig die Arbeit der Herstellung eines Films beobachten können, auch natürlich in diesen Fragenkomplex eingerückt. Nehmen wir jetzt eigentlich teil an der Inwertsetzung eines Kunstprojekts, was dann in Form sozusagen einer Montage aus einer Einstellung zur Arbeit, aus den vielen Single Shots eben doch dann eine Einstellung zur Arbeit macht, ist das sozusagen die Inwertsetzung aus den vielen einzelnen Shots ein Objekt zu machen, was im Kunstraum an Wert gewinnt. Ich finde diesen Zusammenhang insoweit nicht bedeutungsfrei, weil er auf die Problematik verweist, dass in der kapitalistischen Produktionsweise in gewisser Weise und der warenproduzierenden Gesellschaft die Kunst natürlich überhaupt nicht ausgenommen ist von diesen Wertschöpfungsketten. Und das hat mich zurückgeführt auf die, wenn man so will, doch eher marxische Analyse der Ware und ihres Fetischcharakters. Und viele der Filme produzieren ja, also zeigen Bilder, Einstellungen, also ich rede lieber von Einstellungen, in denen etwas produziert wird, was eine fast surreale Dimension annimmt. Also wir sehen ja zum Teil Objekte, die produziert werden, von denen der Gebrauchswert manchmal ganz unklar bleibt. Das heißt, es wird eigentlich auch in der ästhetischen Inwertsetzung der Einstellungen wird bereits eigentlich dieser Umschwung eingeleitet, dass wir etwas als Rätsel gestellt bekommen, was aus seinen Funktionsbezügen auch wieder rausgezogen wird. Das ist, glaube ich, auch eine der Dimensionen, die aus der Singularität quasi der einzelnen Einstellung kommt. Wenn man sich diese Frage stellt, wie denn der Wert der Kunst hier in Wert gesetzt wird und welchen Zusammenhang das mit dem Arbeitsmotiv hat, dann kann das jetzt leider nicht mehr alles hier vortragen. Dennoch vielleicht ein Zitat, was ich interessant finde in dem Kontext, von Adorno: Wer ganz verstünde, warum Haydn im Piano die Geigen durch eine Flöte verdoppelt, der könnte vielleicht ein Schema gewinnen für die Einsicht, warum die Menschheit vor Jahrtausenden aufgab, rohes Getreide zu essen und Brot buck, oder warum sie ihre Geräte glättete und polierte. Im Konsumgegenstand soll die Spur von dessen Produktion vergessen gemacht werden. Er soll aussehen, als ob er überhaupt nicht mehr gemacht wäre, um nicht zu verraten, dass der Tauschende eben ihn nicht machte, sondern die in ihm enthaltene Arbeit sich aneignete. Die Autonomie der Kunst hat zum Ursprung die Verdeckung der Arbeit. Wenn man von dieser These ausgeht, dann kann man sich jetzt schon fragen, was eigentlich wird an der gezeigten Arbeit verdeckt, damit wir es hier quasi in einem Kunstraum als Filme, Einstellungen zur Arbeit sehen können. Da findet ja ein deutlicher Sprung statt. Das ist ja nicht so, als würden wir das jetzt sozusagen wie eine soziologische Studie über marginalisierte Arbeitsverhältnisse lesen. Und ich glaube, die Faszination, die wir an diesen kurzen Videos haben, hängt doch auch damit zusammen, dass sie im Grunde nicht den Gesamtzusammenhang zeigen, sondern dass sie diese einzelnen Teilstücke, diese einzelnen Teile in eine Komposition bringen, die vielleicht weniger erklärt, als nochmal diesen Rätselcharakter zu unterstreichen. Wenn man das von daher sieht, also was sehen wir eigentlich hier, dann ist das ja nicht mehr also der Blick durchs Fenster auf Arbeitsverhältnisse in 14 verschiedenen Orten, sondern es sind in sich autonom gewordene Bilder, die etwas festhalten, was man entweder sozusagen also in dieses Zeugenschaftsmodell transferieren kann, dann würden wir sozusagen noch das als eine Form zumindest einer der Zeugenschaft von einer stattgefunden habenden Anwesenheit an diesen Orten erleben. Ich glaube aber, dass in dem Moment, wo wir in der Ausstellung die Filme sozusagen eben als eine installative Raumordnung sehen, gewinnt es auch nochmal einen anderen Charakter. Und das wäre, glaube ich, schon die Frage, also was ist eigentlich die Inwertsetzung dieser einzelnen Einstellungen zur Arbeit zu diesem gesamten Kompositum, das wir sehen und über das wir hier reden. Das scheint mir doch nicht mehr dasselbe zu sein, als wenn wir sozusagen jetzt über einzelne Filme reden, sondern wir reden über diese einzelnen Filme bereits unter dieser Fragestellung, wie sich diese doppelte Arbeit, die Filmarbeit und die Arbeit, die gezeigt wird, verbinden in einem Film. Diese Frage, wessen Arbeit wir sehen und wessen Arbeit gezeigt wird, ist meiner Ansicht nach eben nicht auflösbar. Und deswegen ist vielleicht diese Frage nach der Inwertsetzung als eines ökonomischen Problems im Kunstraum letzten Endes nicht auflösbar, weil es weder sozusagen um eine rein ökonomische Wertsetzung geht, also in dem Sinne, dass wir jetzt sagen können, ja, also der Kunstmarkt und so weiter, sondern das Interessante ist, dass in dieser Transferierung von einer Wertsphäre in die andere, wenn man so will, zwei Wertmodelle in einen Widerstreit geraten. Und nur aus diesem Widerstreit erscheint sozusagen uns in diesen Filmen die Welt der Arbeit als eine, über die wir überhaupt neu reden können, unter dem Aspekt einer Wertsetzung, von der nicht ganz klar ist, auf was sie basiert. Also das scheint mir irgendwie eine der Voraussetzungen dieses Werks von Antje und Harun zu sein, dass es arbeitet mit diesem Prinzip der Vereinzelung und des Kompositen. Und das ist, glaube ich, was anderes als ein montierter Film. Die Inwertsetzung entstammt aber, glaube ich, hier in der Tat diesem Problem, dass die Kunst sich insgesamt weder losreißen kann von ihrem Ursprung aus der Arbeit, noch entgeht sie gänzlich der generalisierten Produktionsform als Ware und der ihr folgenden Verdinglichung und Fetischisierung. Man könnte sozusagen im Einzelnen auch noch mal versuchen, sich diese Fetischisierungsmodelle anzuschauen. Also wie werden bestimmte Tätigkeiten, wie bestimmte handwerkliche Tätigkeiten, von denen wir annehmen, dass sie in eine besondere Singularität des Produkts, eben eines handgemachten Produkts gehen, was von sich aus quer steht zu der Serialität der Maschine, der Maschinenproduktion. Wie geht das eigentlich ein? Wie gehen diese Bilder handwerklicher Produktion ein in den Seriencharakter dieser Arbeit? Da sehe ich sozusagen Proportionen aufscheinen, die das vielleicht nochmal in einem anderen Licht erscheinen lassen, was es heißt, zu arbeiten unter dem Aspekt, dass die Arbeit weitgehend als ein Modus des sich Wiederholens verstanden wird. Also bis zu diesem Rhythmus geben in Knocking geht es da immer auch um Wiederholen. Was hat das mit dieser Serie zu tun und warum haben wir jetzt hier eigentlich eine Arbeit vor uns, die die Form einer Serie angenommen hat? Also ist es selber eigentlich Ergebnis einer Produktionsweise, die seriell in dem Sinne was Ähnliches an verschiedenen Orten als Projekt zu verfolgen. Also haben wir es hier selber mit einer seriellen Produktionsweise zu tun. Diese Fragen, finde ich, könnte man auch diskutieren an dieser Arbeit. und sie damit vielleicht auch ein bisschen rauslösen aus diesem Versuch, diese Einzelheiten sich wieder quasi so als fetischisierte Kostbarkeiten zu isolieren. Die Gefahr besteht da, und ich finde, dass die ästhetische Spannung in dieser Arbeit jetzt von Antje und Ehrmann und Harun Farocki besteht eigentlich genau darin, dass sie diese quasi diese freie Serialisierung als eine Form gewählt hat, in der dieses Einzelne gleichzeitig aufgehoben ist und verdeckt wird. Und insofern, denke ich, haben wir es hier in der Tat auch nochmal mit einer Inwertsetzung zu tun, die die Produktionsform dieser kleinen Workshops, in der im Grunde fast anonym Filme gemacht werden, die dann wieder unter zwei Autorennamen zu einem Werk sich zusammenfinden, die natürlich auch was darüber erzählt, wie die filmische Inwertsetzung stattfindet und wie die filmische Inwertsetzung sich heute in der Tat in dem installativen Raum der bildenden Kunst etabliert hat. Insofern muss man vielleicht auf Patrick Sonny Cavalieris Film über den Garbage Square sich nicht nur amüsiert zeigen. In gewisser Weise zeigt dieser Film was ganz Ähnliches, nämlich diese Einbindung der Angestellten der Müllabfuhr in die Samba-Kultur als einer populärkulturellen Variante, die vor allem eben in Rio gepflegt wird. Und damit, glaube ich, nicht nur diese Surplus beschreibt, wie Subjektivität zur Erhöhung der Arbeitsintensivierung eingesetzt wird. Ich glaube nicht, dass die Müllabfuhr als Arbeit deswegen kognitiver geworden ist. Aber was sie beschreibt, ist in der Tat dieses Wechselverhältnis von Kunst als einer Sphäre, in der die Inwertsetzung, die ökonomische Inwertsetzung gleichzeitig Gang hat und reflektiert wird. Und ich glaube, das muss man auch den Garbage Square noch zugestehen, dass es nicht nur sozusagen eine zynische Selbstausbeutung ist, sondern dass es auch sowas wie eine ästhetische Praxis ist, die auf diese doppelte Inwertsetzung und diese doppelte Einstellung zur Arbeit gleichzeitig funktionalistisch auf Tauschrelationen abgestellt zu sein und aber eben doch auch sowas wie eine kommunikative Seite zu haben, die zumindest auch verbindet, und sei es uns über diese Filme hier zu sein und miteinander zu reden. Ja, mehr will ich jetzt gar nicht sagen.
Thank you, thanks to our first three.
Vielen Dank an die drei Redner. Wir machen jetzt eine 10-minütige Pause. Und die Organisatoren haben mir gesagt, sie können tatsächlich auch Getränke mit in den Saal hier bringen, sodass sie also nicht draußen bleiben müssen mit ihren Getränken, sondern wir pünktlich weitermachen können.